Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hallo und ein herzliches Willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Flora Petrik und hier bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche das aktuelle politische Geschehen und wir sprechen über Fragen, die uns gerade bewegen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken, einer unabhängigen, in ganz Österreich aktiven Jugendorganisation. Gemeinsam arbeiten wir an einer starken Linken. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder es noch werden wollen. Wir gehen immer noch auf Nummer sicher und nehmen unsere Podcast-Folgen, so auch die heutige, remote auf, also jeweils in unseren Wohn- oder Schlaf- oder Arbeitszimmern sitzend und via Zoom. Und da sitze ich auch gerade. Ich habe mir gerade noch eine Tasse Kaffee hergerichtet und ich freue mich schon sehr auf unsere neue Folge. In der dreht sich alles um eines: Inflation. Wirklich hohe Inflationsraten sind etwas, das zumindest meine Generation nur aus den Geschichtsbüchern kennt. Zumindest wenn man in der EU, den USA oder einer anderen Industrienation wohnt. Eine rasante Geldentwertung hat es hier eigentlich schon lange nicht gegeben. Seit einigen Monaten aber werden ausgehend von den USA immer mehr Stimmen lauter, die genau das in der nächsten Zeit befürchten. Und seit einigen Wochen sind die Inflationsdiskussionen auch voll und ganz in Österreich angekommen. Die Inflation im Mai 2021 war so hoch wie seit 9 Jahren nicht mehr. Aber was ist denn eigentlich Inflation überhaupt genau? Müssen wir uns jetzt vor einem neuen Zeitalter der Geldentwertung fürchten? Und in welcher Verbindung steht dieses vermeintlich trockene Thema Inflation eigentlich zu Klassenkämpfen und zu politischen Auseinandersetzungen? Darüber spreche ich heute mit Serafin Fellinger. Serafin ist im Landesvorstand der Jungen Linken in Wien, er ist Gründungsmitglied der Jungen Linken im 7. Bezirk in Neubau und auch dort im Bezirksvorstand aktiv. Und er studiert Volkswirtschaft, wenn er nicht gerade Politik macht. Serafin, freut mich total, dass du heute da bist.
Freut mich auch total.
Du, vielleicht ganz am Anfang. Was genau ist Inflation eigentlich und wovor fürchten sich gerade so viele, überspitzt gesagt?
Inflation wird oft als Entwertung von Geld beschrieben. Wenn ich zum Beispiel im Mai 2020 100 Euro hatte, konnte ich mir damals gleich viel kaufen, wie ich mir diesen Mai um 102,80 Euro kaufen konnte. Daher kommt auch die Angst vor der Inflation, weil nicht nur das Vermögen von Reichen wird dadurch weniger, sondern vor allem sinken auch die Reallöhne. Also die Löhne ausgedrückt in einer Menge Konsumgüter statt in Euro. Außer sie werden entsprechend angepasst. Wenn wir die Inflation aber von einer anderen Seite betrachten, wird das ganze Phänomen etwas greifbarer. Statt zu sagen, das Geld wird weniger wert, könnten wir auch einfach sagen, das allgemeine Preisniveau steigt. Mhm. Also zum Beispiel hat der gleiche alltägliche Einkauf vor einem Jahr weniger gekostet als heute. Und genauso wird die Inflation dann auch berechnet. Die Statistik Austria, die den Verbraucherpreisindex, also die Inflationsrate, für Österreich berechnet, schaut sich eine Fülle von Gütern und Dienstleistungen in einem bestimmten Monat an und vergleicht die Kosten für all diese Güter und Dienstleistungen mit dem, was dieselben Produkte in einem Vergleichszeitraum gekostet hatten. Wenn ein Laptop zum Beispiel um 100 Euro billiger geworden ist, aber die Miete um 10 Euro teurer geworden ist, heißt das aber natürlich nicht, dass wir deshalb eine negative Inflationsrate, eine sogenannte Deflation haben. Schließlich zahlen wir ja alle jeden Monat Miete, aber einen neuen Laptop kauft man sich vielleicht alle 5 Jahre. In der Berechnung werden die einzelnen Produkte im sogenannten Warenkorb deshalb gewichtet. Enthalten sind die Güter, die ein durchschnittlicher Mensch in einer durchschnittlichen Woche konsumiert. So kommt es auch, dass die Steigerung von der Miete um 10 Euro schwerer wiegt als ein Sinken vom Preis des Laptops um 100 Euro. Mhm. Damit sind wir auch schon beim ersten Problem der Vorstellung von Inflation. Die Inflationsrate ist für alle Menschen unterschiedlich. Wenn ich nämlich zum Beispiel einkaufen gehe und da fast immer irgendwelche Kekse mitkaufe, schaut mein Warenkorb anders aus als der von meiner Freundin, die zwar nie Kekse, aber öfters Chips kauft. Bei Keksen und Chips ist das zwar noch kein großes Problem, aber wenn wir uns zum Beispiel den Anteil der Wohnkosten ansehen, die bei Person A 50% des monatlichen Einkommens, aber bei Person B nur 30% des monatlichen Einkommens ausmachen? Oder den Unterschied zwischen Autobesitzerinnen und autolosen Menschen? Unterscheiden sich die Warenkörbe deutlich voneinander und somit auch die persönliche Inflationsrate?
Da hätte ich eine Verständnisnachfrage. Also wenn das alles so individuell ist, wie du sagst, warum berechnet man dann überhaupt eine einheitliche, also eigentlich müsste man sagen durchschnittliche Inflationsrate? Kann man das dann nicht auch kritisieren, dass die überhaupt berechnet wird, weil das so tut, als ja, würde das alle gleichermaßen betreffen?
Voll, das muss man auf jeden Fall kritisch betrachten. Aber zuerst zu der Frage, warum eine durchschnittliche Inflationsrate überhaupt berechnet wird. Das hat damit zu tun, dass die Inflationsrate ja nicht nur ein Maß ist, was im luftleeren Raum schwebt und beschreibt, wie sich die Preise entwickeln, sondern in vielen politischen Auseinandersetzungen eine wichtige Rolle spielt. Hm. Ein Beispiel wäre die Anpassung des Richtwertmietzinses oder diverse staatliche Beihilfen, die in regelmäßigen Abständen an die Teuerung angepasst werden. Hier sind die unterschiedlichen Menschen natürlich sehr unterschiedlich betroffen, aber jeden Fall einzeln zu behandeln, wäre de facto nicht möglich. Hm. Eine politisch noch interessantere Rolle spielt die Inflationsrate bei den jährlichen Lohnverhandlungen zwischen Gewerkschaften und der Wirtschaftskammer. Die Teuerung ist hier, neben dem Unternehmensgewinn, die zentralste Größe, anhand derer über die Lohnerhöhungen gestritten wird. Sind die Lohnerhöhungen nämlich unterhalb der Inflation, heißt das, dass die Arbeiterinnen und Angestellten Reallohnverluste hinnehmen müssen. Und das ist ein riesiges Problem, weil gerade für Geringverdienerinnen und Pensionistinnen wurde die Inflation in den letzten Jahren systematisch unterschätzt. Vor allem liegt das daran, dass die Lebensmittelpreise und die Mieten in den letzten Jahren enorm gestiegen sind. Noch viel höher als die durchschnittliche Inflationsrate. Und Pensionistinnen und Leute mit geringem Einkommen müssen meistens den größten Teil ihres Einkommens für Essen und Wohnen ausgeben. Das bedeutet auch, wenn es in den Medien oft heißt, dass der Lohnabschluss über der Teuerung liegt, stimmt das zwar vielleicht für Besserverdienende, aber die Menschen, die ohnehin schon wenig verdienen, mussten in den letzten Jahren Reallohnverluste hinnehmen. Hm. Für die Verhandlungen über Pensionsanpassungen gab es genau deshalb bis vor kurzem noch einen eigenen Pensionistenwarenkorb, der üblicherweise merkbar höhere Inflationsraten auswies. Mittlerweile wird der Pensionistenwarenkorb allerdings nicht mehr standardmäßig berechnet. Wie man die Inflationsrate berechnet, wie man den Warenkorb gewichtet und welche der Inflationsraten man für Lohnsteigerungen heranzieht, ist damit eine enorm wichtige soziale Frage und spielt eine zentrale Rolle in der Auseinandersetzung um Löhne und Gehälter. Bis jetzt wird die Inflationsrate allerdings nur von der Unternehmerinnenseite strategisch genutzt. Hm. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass es keinen sehr großen Unterschied macht, ob die Inflationsrate mit 1,5 oder 2% geschätzt wird. Das mag zwar für die Veränderung von einem Jahr auf das nächste stimmen, aber über einen längeren Zeitraum summieren sich die Fehler auf. Wenn ich zum Beispiel 1.000 Euro Pension bekomme und meine Pension nur ein einziges Mal um 0,5% zu wenig erhöht wird, bedeutet das nach 30 Jahren Ruhestand einen Einkommensverlust von fast 2.500 Euro. Wird derselbe Fehler aber jedes Jahr gemacht, summiert sich der Verlust noch viel schneller auf. Wenn ich zum Beispiel über 10 Jahre hinweg nur eine Erhöhung von 1,5% statt 2% erhalte, bekomme ich jedes Monat um fast 60 Euro weniger, als ich noch vor 10 Jahren bekommen hätte. Mhm. Nach 20 Jahren sind es sogar fast 140 Euro weniger. Jedes Monat. Das sind enorme Summen, vor allem, wenn man eh schon jeden Euro zweimal umdrehen muss.
Mm, voll, absolut, ja. Ich finde, das leuchtet voll an. Schauen wir uns vielleicht ein bisschen die konkrete, aktuelle Situation an. Warum ist denn gerade jetzt die Inflationsangst so groß wie schon lange nicht? Also was hat dazu geführt? Wie kommt es gerade jetzt?
Ja, das liegt vor allem daran, dass die Inflation so hoch ist wie seit langem nicht mehr. In Österreich ist die Inflation im Mai auf ein Niveau gestiegen, das zuletzt 2012 erreicht wurde. In den USA ist die Inflation aktuell mit 4,2% sogar so hoch wie seit 13 Jahren nicht mehr. Das liegt aber vor allem daran, dass die Inflation seit der Finanzkrise 2007 generell sehr niedrig war und aktuell Aufholeffekte der Corona-Krise spürbar werden. Ein wichtiger Faktor sind dabei Energiepreise. Während zu Beginn der Pandemie die Nachfrage nach Energie analog zu einer schrumpfenden Produktion stark zurückgegangen ist und damit die Preise gefallen sind, klettern die Preise jetzt wieder nach oben, während die Preise der meisten anderen Güter in etwa gleich bleiben. Denken wir also an einen Warenkorb, sind im Mai 2021 dieselben Güter im Durchschnitt teurer als im Mai 2020. Viele, vor allem konservative Beobachterinnen, glauben aber, dass die Entwicklung, die wir gerade sehen, keine kurzfristige im Zuge der Corona-Pandemie ist, sondern die Inflation auch mittelfristig hoch bleiben wird. Die Befürchtung dabei ist, dass die Ausweitung der Geldmenge, die in den letzten Jahren durch diverse Nationalbanken betrieben wurde, also stark vereinfacht gesagt, dass die Zentralbanken mehr Geld in Umlauf gebracht hatten, sich aber nicht auf die Inflationsrate ausgewirkt hatte, jetzt zu einer Spirale steigender Preise führen wird. Aber eins nach dem anderen. Seit der Finanzkrise 2007 und in der EU, vor allem seit der Eurokrise 2010, versuchen Notenbanken mit verschiedenen Instrumenten die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Dazu ist es vor allem notwendig, dass neue Investitionen getätigt werden. Um solche Investitionen zu stimulieren, hat die Europäische Zentralbank zwei Maßnahmen gesetzt. Einerseits wurde der Leitzins, also der Zinssatz, der im Grunde alle anderen Zinssätze ungefähr bestimmt, stark gesenkt und war teils sogar negativ. Das kann man sich natürlich nicht so vorstellen, dass ich auf die Bank gehe, einen Kredit aufnehme und nach einem Jahr weniger zurückzahlen muss. Aber meine Hausbank, die sich selbst Geld bei der Notenbank ausborgt, muss tatsächlich weniger zurückzahlen, als sie sich ausgeborgt hat. Andererseits hat die EZB angefangen, selbst Staatsanleihen und andere Wertpapiere aufzukaufen. Unter Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Politikerinnen gibt es hier immer wieder Diskussionen, ob sie das überhaupt hätte machen dürfen. Aber Fakt ist, dass diese Wertpapiere von der Zentralbank aufgekauft wurden. Dieses sogenannte Quantitative Easing führt dazu, dass die Geldmenge im Euroraum massiv gestiegen ist, da die Verkäufer der Anleihen große Mengen frisch gedrucktes Geld dafür bekommen hatten. In der Realwirtschaft kam davon aber verhältnismäßig wenig an und dementsprechend blieb auch die Inflation eher moderat. Während der Corona-Krise wurde jetzt von der Zentralbank erneut die Geldmenge kräftig erhöht, um die Staatshilfen für Unternehmen und die Bewältigung der Gesundheitskrise zu finanzieren. Die große Angst konservativer Ökonominnen ist jetzt, dass sobald die Wirtschaft wieder in Schwung kommt, enorme Mengen an Geld, die aktuell nur im Finanzsektor zirkulieren, in die Realwirtschaft fließen und dadurch zu hoher Inflation oder sogar Hyperinflation wie Anfang des 20. Jahrhunderts führen.
Ja, dieses Bild, dass Gelddrucken quasi sofort zu starker Inflation führt, das kenne ich auch. Und ganz so einfach oder ganz so eindeutig ist dann ja doch nicht, oder? Ich habe da schon vor einiger Zeit, ich glaube im Dezember war es, mit Tanja Reiter in der Podcast-Folge Haus des Geldes darüber gesprochen, wie enorm viel Geld die Zentralbanken nach der letzten Finanzkrise eigentlich gedruckt haben. Da haben wir aber sogar eine historisch niedrige Inflation erlebt, wie du eh auch gerade vorher gesagt hast. Was führt denn tatsächlich zu Inflation? Das ist ja nicht nur mehr Geld in Umlauf zu bringen. Und wie viel haben die Corona-Hilfen der Staaten überhaupt damit zu tun? Kann man das überhaupt so stehen lassen, was die da behaupten, die konservativen Ökonominnen?
Ich glaube, am besten lässt sich Inflation verstehen, wenn wir uns ansehen, wie Preise gebildet werden. Der grundlegende Mechanismus ist, dass die Preise steigen, wenn die Nachfrage größer ist als das Angebot und umgekehrt. Unternehmen versuchen bei hoher Nachfrage nämlich, die Preise zu erhöhen, um ihren Gewinn zu steigern. Umgekehrt sinken die Preise, wenn das Angebot höher ist als die Nachfrage, weil die Unternehmen versuchen, sich mit niedrigen Preisen gegenseitig die Kundschaft abzujagen. Das ist natürlich sehr vereinfacht dargestellt, aber es stellt die Situation recht gut dar. Die Frage, ob Inflation entsteht, ist also vor allem die Frage, ob wir eine Situation erleben, in der Angebot und Nachfrage nicht mehr zusammenpassen. Im Speziellen, ob die Nachfrage größer ist als die Menge der Güter am Markt. Führt man sich also vor Augen, wie die Preise auf einzelnen Märkten gebildet werden, ist es auch einfacher, sich die gesamte Veränderung des Preisniveaus vorzustellen. Während der ersten Phase der Corona-Krise wurde die Produktion vielerorts stark zurückgefahren und auch der Konsum hat nachgelassen. Das führte zum Beispiel dazu, dass einzelne Güter nur noch in geringem Ausmaß produziert wurden. Zum Beispiel Computerchips. Gerade Computerchips sind aber wiederum essentiell für die Produktion in anderen Bereichen, etwa der Automobilindustrie. Gibt es weniger Chips auf dem Weltmarkt, steigen die Preise für selbige und die Kosten der Produktion von Autos steigen auch, da die Chips ja auch in der Produktion benötigt werden. Steigen aber die Produktionskosten für Autos, erhöhen Produzenten auch die Preise für Neuwagen. Das ist genau der Fall aktuell. Die Ausformungen davon sind natürlich viel komplexer, als ich das jetzt dargestellt habe. Aber im Grunde passiert genau das gerade in den USA, wo eine treibende Kraft der Inflation steigende Preise von Gebrauchtwagen sind. Die wiederum hauptsächlich deshalb steigen, weil die Neuwagenpreise steigen und es zu Lieferverzögerungen kommt. Ein anderer wichtiger Aspekt ist die Entwicklung der Nachfrage, die einerseits zurückgeht, da eine gewisse Unsicherheit über das zukünftige Haushaltseinkommen besteht und es während des Lockdowns einfach nicht so viele attraktive Möglichkeiten gibt, sein Geld auszugeben. Das sieht man zum Beispiel daran, dass die Sparquote in Österreich 2020 fast eineinhalbmal so hoch war wie im Jahr 2019. Andererseits wird durch Staatshilfen für Unternehmen oder Privatpersonen eine Unmenge an Geld in den Markt gespült und Investitionen, die vor der Krise zu teuer gewesen wären, sind plötzlich leistbar. Durch die Widersprüchlichkeit der letzten beiden Sätze sieht man schon, dass es durchaus Fälle gibt, bei denen nicht ohne weiteres klar ist, zu welchem Ergebnis ein bestimmter Schock führt. Um das vielleicht zwischendurch kurz zusammenzufassen: Wenn ein Staat Geld druckt, kann das jedenfalls Einfluss auf das Inflationsgeschehen haben. Allerdings spielen hier noch viele andere Effekte eine wichtige Rolle. Besonders zu betonen ist, dass es darauf ankommt, was mit dem gedruckten Geld passiert. Fließt das Geld beispielsweise nur in den Finanzmarkt, wie wir es während der Eurokrise gesehen haben, führt das nicht zwingend zu Inflation. Wird das Geld direkt in die Realwirtschaft investiert, ist ein stärkeres Inflationsgeschehen sehr wahrscheinlich. Das ist auch mit ein Grund dafür, dass die USA aktuell eine Inflationsrate von über 4% erleben. Denn sowohl Trump als auch Biden zahlten große Summen an Corona-Hilfen direkt an US-AmerikanerInnen, die weniger als $75.000 im Jahr verdienten, aus. Und weil diese sich jetzt mehr leisten können, können Unternehmen wiederum Preise erhöhen. So, jetzt haben wir viel darüber geredet, wie die Preise eigentlich zustande kommen. Aber die gleich wichtige andere Seite der Medaille sind die Löhne und Gehälter. Wir haben vorhin ja schon kurz darüber geredet, dass Gewerkschaften in den Lohnverhandlungen jedenfalls mindestens eine Lohnsteigerung in Höhe der Inflation erkämpfen wollen. Da sich die Arbeiterinnen sonst real weniger kaufen können als bisher. Und hier wird schon ein nächstes Problem sichtbar. Wenn die Löhne der Arbeiterinnen steigen, steigen die Produktionskosten gleichermaßen. Und Unternehmen versuchen durch Preiserhöhungen ihren Gewinn aufrechtzuerhalten. Dadurch steigt das Preisniveau an und eine weitere Erhöhung der Löhne wird notwendig. Das ist auch der Grund dafür, dass Perioden mit starker Inflation oft eine relativ gute Zeit für Arbeiterinnen sind. Häufig ist ihre große Macht der Grund für die Inflation und sie können genau deswegen die Inflation auch durch Lohnsteigerungen ausgleichen. Die Inflation heizt das freilich immer weiter an. Man spricht dann von einer sogenannten Lohnpreisspirale. Das war zum Beispiel der Fall in den 1970er Jahren im Vereinigten Königreich nach dem ersten Ölpreisschock. Damals stieg einerseits die Arbeitslosigkeit an und andererseits herrschte Inflation. Da die starken Gewerkschaften es trotz schlechter Konjunktur schafften, Lohnerhöhungen durchzusetzen. Die Lohnpreisspirale, in der sich Großbritannien damals befand, wurde durchbrochen, indem das Kapital gemeinsam mit der konservativen Regierung Gewerkschaften zerschlug und die Arbeiterinnenschaft Reallohnverluste hinnehmen musste. Das hat zwar den Zustand hoher Inflation beendet, läutet aber auch den Beginn des Neoliberalismus ein.
Das ist ein sehr gutes Beispiel auch. Ich meine, du hast jetzt gerade einerseits die Angst vor der Inflation so ein bisschen relativiert. Also Gelddrucken muss nicht automatisch zur Inflation führen, dafür braucht es noch andere Dinge. Andererseits hast du jetzt schon Gründe dafür aufgezeigt, dass Preise in der nächsten Zeit schneller steigen könnten. Wie würdest du das einschätzen? Kann man das so generell sagen? Ist das Zeitalter der niedrigen Inflation zu Ende? Und wenn ja, wie hoch sind denn die zukünftigen Preissteigerungen überhaupt, die wir da jetzt befürchten müssen? In welchem Ausmaß spielt sich das jetzt ab?
Zunächst denke ich, vor einer moderaten Inflation muss man sich gar nicht fürchten, solange die Reallöhne auch für Personen mit niedrigen Einkommen steigen oder gleich bleiben. Generell kann es gut sein, dass zukünftige Inflationsraten wieder auf ein Niveau von vor der Finanzkrise 2007, also 1,5 bis 3,5% circa, steigen. Das Zeitalter der niedrigen Inflation, das wir seit Ende der 1970er Jahre erleben, wäre damit aber wohl noch nicht vorbei. Allerdings muss man sehr vorsichtig sein, was die Vorhersage von Inflation betrifft. Im Allgemeinen ist das eine der am schwersten zu prognostizierenden Dinge in der Wirtschaft. Vor einer Hyperinflation wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wie manche konservativen Ökonominnen, wie beispielsweise Hans-Werner Sinn, oder Politikerinnen wie der ehemalige deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble warnen, brauchen wir uns aber, denke ich, nicht zu fürchten. In Deutschland hatte die auch ganz spezielle Ursachen, wie die gigantischen Reparaturzahlungen nach dem Ersten Weltkrieg, die französische Besatzung des Ruhrgebiets und konstante Angst vor der Revolution. Ich will nicht genauer darauf eingehen, aber die Situation, in der sich schließlich eine Hyperinflation der Zwischenkriegszeit entwickeln konnte, hat mit der heutigen quasi nichts zu tun. Wenn wir eine stark erhöhte Inflation erleben werden, dann noch eher in den USA als in Europa. Gerade in Europa ist das Lohnniveau durch Kollektivverträge, die fast alle Branchen abdecken, sehr stabil. Und die immer schwächer werdenden Gewerkschaften erkämpfen nur noch geringe Lohnerhöhungen. Das liegt auch daran, dass die wirtschaftliche Situation in Europa seit Jahren generell schlechter ist als in den USA. Dadurch ist die Gefahr einer unkontrollierbaren Lohnpreisspirale eher gering. Dazu kommt, dass die aktuelle Inflation in der EU vorrangig auf Energiepreise zurückzuführen ist und sich vermutlich mit dem Hochfahren der Wirtschaft nach den diversen Lockdowns wieder normalisieren wird. Also kurz gesagt, weil der Lebensstandard und die Organisierung der Arbeiterinnen so schlecht sind, brauchen sich die Zentralbanken wohl keine Sorgen, um eine neue Hyperinflation zu machen.
Ich finde es ja enorm spannend, wie politisch eigentlich so ein vermeintlich trockenes Thema wie Inflation eigentlich ist. Also du hast ja schon ganz am Anfang gesagt, wie zu niedrig berechnete Inflationsraten das Einkommen von vielen Arbeiterinnen und von Pensionistinnen in den letzten Jahren einfach sinken haben lassen. Aber jetzt auch gerade, wie eng eben Macht und Organisierung der Arbeiterinnen mit Inflation zusammenhängen. Also das hat mich schon beeindruckt. Offen ist für mich jetzt zum Schluss halt noch, welche politischen Schlüsse wir als Linke aus all dem ziehen können. Könntest du dazu zum Abschluss vielleicht noch was sagen? Was können wir da jetzt mitnehmen als Linke, wenn wir über Inflation sprechen, über Inflation nachdenken?
Du hast jetzt eh schon viel angeschnitten. Ich denke, für Linke sind drei Aspekte besonders wichtig. Und grundlegend lässt sich sagen, dass es einerseits bei Inflation immer um Verteilungsfragen geht und andererseits, dass uns Inflation Hinweise auf die gesamtwirtschaftliche Situation geben kann. Die Verteilungsfragen haben wir bereits umfassend angesprochen. Beispielsweise, wäre es sinnvoll, wieder unterschiedliche Warenkörbe einzuführen und staatliche Leistungen der Zielgruppe entsprechend anzupassen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Gewerkschaften sich nicht mit Lohnsteigerungen, die lediglich die Inflation abdecken, zufrieden geben dürfen. Für sehr viele Menschen mit niedrigem Einkommen kommt das nämlich einer Lohnkürzung gleich und für alle anderen nur einer Erhaltung des Status quo. In anderen Feldern, wie beispielsweise dem Wohnungsmarkt, müssen wir als Linke, denke ich, generell gegen Inflationsanpassungen, zum Beispiel von Mieten, kämpfen. Da dürfen wir uns auch nicht von den Unternehmerinnen überlisten lassen. Denen geht so eine Chance nämlich nicht durch die Finger. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass wir die Inflationsrate, genauso wie andere wichtige Kenngrößen, beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt oder die Arbeitslosenquote, genau beobachten müssen. Das kann uns helfen, uns auf bevorstehende gesellschaftliche Umbrüche vorzubereiten. Die Inflation ist zwar sehr schwer vorherzusagen, aber es gibt bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die uns Hinweise auf zukünftige Entwicklungen geben können. Beispielsweise steht am Beginn einer Krise oft eine Deflation oder eine sehr niedrige Inflation. Oder die Arbeitslosigkeit geht zurück, während die Inflation hoch ist. Wenn wir als Linke solche Muster erkennen und rechtzeitig darauf reagieren, haben wir einen entscheidenden Vorteil in kommenden Auseinandersetzungen. Als letzten Punkt dürfen wir nicht vergessen, wie vor 40 bis 50 Jahren die erhöhte Inflation besiegt worden ist. Der wichtigste Punkt, und das sind viele Zentralbanker auch ganz offen, war die Zerschlagung der Gewerkschaften und die Senkung der Reallöhne. Die Konsequenz seitdem sind sinkende Kaufkraft, Unsicherheit, Arbeitslosigkeit, Entsolidarisierung und psychische Krankheit. Um das Preisniveau gesund zu halten, wurden und werden wir krank gemacht. Der Kapitalismus dient nicht uns, sondern wir alle zahlen mit unserer Lebensqualität.
Serafin, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Danke auch für die klare Einschätzung zum Schluss auch noch. Und danke, dass du uns in das doch oft sehr abstrakt wirkende Thema Inflation eingeführt hast.
Ja, voll gerne. Das hat mich sehr gefreut.
Das war auch schon unsere brandneue Folge Kein Katzenjammer. Die nächste Folge kommt am kommenden Sonntag wie immer um 12 Uhr und kann auf Spotify, auf Apple iTunes und jeder anderen Podcast-Plattform gehört werden. Oder auch einfach auf unserer Website www.jungelinke.at. Wir starten übrigens genau heute in unserer Aktionswoche zum Weltflüchtlingstag rund um den 20. Juni. In unserer österreichweiten Aktionswoche fordern wir die österreichische Staatsbürgerschaft für alle, die hier geboren sind. Wir organisieren dazu Aktionen, Demonstrationen, Stadtspaziergänge, Diskussionsevents und wenn du mitmachen willst, melde dich einfach auf www.jungelinke.at und schau bei einer der Veranstaltungen in deiner Nähe vorbei. Vielleicht sehen wir uns ja dort. Ansonsten bis zum nächsten Mal.